ich traue mir ja kaum die Frage zu stellen, also Friedensengel und Trump in einem Wort, in einem Satz zusammen fällt mir schwer, aber er generiert sich ja als Friedensengel. Wer hat ihm das eingeflüstert? Also ich habe den Eindruck, dass irgendjemand ihm gesagt hat, pass auf, wenn du das und das machst, dann bist du der Friedensengel und dann kriegst du den Nobelpreis und das ist doch toll. Hat ihm das jemand eingeflüstert? Das frage ich Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Ja, ich glaube, Donald Trump braucht, wenn es um die Selbstliebe geht und Selbstdarstellung, ihm etwas einflüstern. Er ist ein Naturtalent und natürlich hat er sich gewünscht, sozusagen passend zu seinen jüngsten Auftritten, dass eventuell der Friedensnobelpreis sozusagen direkt an ihn geht. Das ist so eine Sache, nach der er sich offensichtlich sehr sehnt, zumal Barack Obama ihn ja hat und insofern, sage ich mal, für Donald Trump hier noch eine Rechnung offen ist. Aber jenseits dieser Eitelkeiten eines einzelnen Mannes muss man erstmal eingestehen, dass er mit viel Druck zu einer Situation geführt hat. Im Augenblick laufen ja schon die Austausch der Geiseln und die Freilassung von palästinensischen Gefangenen. Das heißt, die ersten Geiseln sind wohl schon sozusagen von der Hamas übergeben worden. Das heißt also, es ist nicht nur Ankündigung, sondern es findet auch etwas statt. Und da sind wir alle so zerknirscht, wir sind und so viel Kritik wir an Trump geübt haben, gezwungen anzuerkennen, dass er eine entscheidende Rolle da gespielt hat. Gleichzeitig muss ich sagen, der Preis dafür war auf der anderen Seite, auf der einen Seite dieser schreckliche Überfall auf die Teilnehmer eines Festivals und die Ermordung von über 1000 Israelis und gleichzeitig dann dieser schreckliche Krieg mit 70.000 oder mehr Toten. Und Donald Trump hat natürlich über Wochen zugeschaut, dass diese Leute massakriert werden. Das heißt also, von Frieden und Engeln ist da noch nicht viel zu sehen, aber wir hoffen zumindest, dass dieser Austausch eine Situation bringt, wo es keine weiteren Zuspitzungen gibt. Denn die Entwaffnung der Hamas, mögliche sozusagen weitere Schritte in Richtung einer Zwei-Staaten-Regelung bleiben sehr schwer. Und wir wissen ja nicht mal, ob die politischen Akteure, vor allem auch der Netanyahu, die ganze Entwicklung sozusagen überlebt.
Was muss denn jetzt passieren nach der Freilassung der Geiseln?
Naja, jetzt haben wir diese Konferenz in Sharm el-Sheikh, wo sonst normalerweise die Touristen sind. Das ist eine große Werbung für Ägypten. Es zeigt, dass nicht nur bei uns hier in Europa alle sozusagen, ich sag mal salopp, die Nase voll haben davon, dass ständig dort Menschen umgebracht werden, sondern auch in den arabischen Staaten, die ja dort kräftig mitmischen, zum Teil die Hamas ja finanzieren. Gleichzeitig die Türkei, die auch mitfinanziert die Hamas. Dass selbst in diesen Ländern nun langsam in der Politik es dämmert, dass das so nicht weitergehen kann. Was nicht heißt aber, dass es eine Chance gibt, Netanyahu hat es ja wiederholt klipp und klar gesagt, dass er gegen einen palästinensischen Staat ist, dass das wirklich dann sozusagen die letztliche Lösung ist der ganzen Situation. Wir haben gute Gründe daran festzuhalten, auch wenn Europa in seiner jetzigen Form und in einer Situation innerer auch Konflikte und außenpolitischer Uneinigkeit kaum eine Rolle spielt. Das ist für uns sehr traurig. Gleichzeitig sozusagen muss man sagen, es sind ja vor allem Räuber, die da draußen miteinander schachern. Also die Amerikaner, die Türkei, die verschiedenen arabischen Machtzentren. Da ist Europa auch nicht in guter Gesellschaft, wenn es da sich zu sehr reinhängt. Wir werden natürlich zur Kasse gebeten, falls es zu einem Wiederaufbau kommt. Aber da sollten wir sehr gut darauf achten, dass das nicht einfach wieder in die Taschen fließt, die wir kennen.
Und wie könnte ein künftiger Frieden aussehen, wenn es keine Zwei-Staaten-Lösung gibt? Dann ist doch das ein ewiger Konflikt, der ja schon ewig ist.
Also daran haben vor allem das Interesse der Extremisten, die Hamas, die zu entwaffnen, was ja ein nächster Schritt sein soll, wird ja schon kompliziert werden. Wie kriegt man das hin? Wie kriegt man diesen Druck hin? Wo kommen dann die Kämpfer hin? Wo bleiben sie? Das ist schon sozusagen fast unlösbar, aber trotzdem, dass man die Frage auch angehen muss, steht außer Zweifel. Und wir sehen, in Israel gibt es eine große extremistische sozusagen Komponente in der Regierung, aber auch außerhalb der Regierung, schauen Sie allein die Siedler an, die keinerlei Interesse an Frieden haben, die direkt den Krieg wollen, die natürlich auch das Land rauben wollen, vor allem im Jordangebiet. Das heißt also, da gibt es noch nach beiden Seiten für uns wirklich echt viel zu tun. Und man muss sehen, ob die Amerikaner, die ja aufgrund ihrer Verstrickung, militärisch, aber auch finanziell, den größten Druck dort ausüben können auf alle, ob da noch ein Interesse besteht. Bei Trump haben wir ja in den letzten Jahren und Monaten immer gesehen, dass das Interesse an solchen Konflikten, wenn sie auch noch komplizierter werden, sehr schnell alarmt. Wir sehen es in der Ukraine, dass da einfach, sagen wir mal, viel Unsinn geredet worden ist und nicht wirklich ein Fortschritt erzielt worden ist. Insofern, sagen wir, die Sache wird jetzt noch komplizierter als der Gefangenenaustausch. Und ob da das Interesse von Trump anhält, ohne Druck aus Amerika, wird sich natürlich Netanyahu nicht bewegen. Wir müssen aber auch sehen, ob er überhaupt seine Regierung überlebt.
Wollen wir gleich nach Europa gleiten, denn da sind ja auch die Instabilitäten, also in so einem Schwesterland, würde ich mal sagen, Frankreich. Ist der Präsident störrisch oder ist er einfach nur konsequent?
Beides. Störrisch und konsequent. Ja, es zeigt einfach, dass es eine ganze Reihe Länder gibt, wo die Spaltung der Gesellschaft so weit vorangeschritten ist. Das ist aber auch kein Naturereignis. Das heißt, es wird immer so dargestellt, ja, das ist halt so. Nein, das ist natürlich das Interesse von Parteien. Wir sehen es ja auch in Deutschland. Es gibt Interesse rechtsradikaler politischer Kräfte, dass die Spaltung immer tiefer getrieben wird. Wir sehen es in den Vereinigten Staaten, dieser ganze Unsinn, was da Donald Trump zum Teil erzählt. Er versucht ja auch mit seinem Engagement, mit seiner Reise nach Sharm el-Sheikh jetzt auch abzulenken von dem, was im Inneren passiert. Ja, nach außen hin geriert er sich als Friedensstifter, nach innen hin befeuerte er den Konflikt weiter, also durch Entsendung von Soldaten im Inneren des Landes, was gegen die Verfassung offensichtlich verstößt und gegen das Interesse der einzelnen Städte und Staaten. Das heißt also, wir haben hier ein großes politisches Interesse, die Länder zu spalten und aus dieser Situation Honig zu ziehen. Frankreich ist das weit gediehen, weil dort auch aufgrund des Präsidialsystems, ähnlicher wie in Amerika, keine Kultur des Kompromisses existiert. Das heißt, in Deutschland, die arme SPD hat nun fast an allen Regierungen in den letzten 30 Jahren mitgesessen, weil ist dabei geschrumpft, logischerweise, weil sie natürlich sehr unterschiedliche Partner hatte und dadurch immer wieder unter die Räder gekommen ist. Aber sie hat aus Verantwortung immer wieder gesagt, okay, ich werde auch mit einem Merz, der einen fürchterlichen Wahlkampf gegen uns geführt hat, letztlich zusammenarbeiten müssen im Interesse des Landes. Dieses gibt es in Frankreich nicht. Das sind die Eliten abgehoben. Das hat eine alte Tradition schon seit den französischen Königen. Sie wissen oftmals nicht, was da so unten im Volk wirklich gedacht und gemacht wird. Und sie sind auch nicht bereit, sage ich mal, Zeichen zu senden, wo man sagt, ja, jetzt haben wir verstanden, wir versuchen im Interesse von euch etwas zu tun. Gleichzeitig hat man eine Bevölkerung, die auch nicht einsichtig ist. Ich meine, wenn man sich die Rentenregelungen sieht in Frankreich, die ja mit Anfang 60 greifen in einer modernen Gesellschaft, die auch an vielen sozusagen Ecken Arbeitskräfte benötigt und man schickt sehr früh die Leute in die Rente. Das ist ein Privileg, das man dort hat und das man auch nicht aufgeben will. Und wir schauen ans andere Ende Europas, nach Dänemark. Dort ist man schon fast mit 70 sozusagen noch froh, Rentner zu werden. Das heißt also, die Fähigkeit auch der Bevölkerung, Realitäten zu verstehen und anzuerkennen, ist auch bei uns, aber auch in Frankreich in besonderer Weise relativ gering.
Welche Rolle spielen die Extremisten?
Wie bitte?
Welche Rolle spielen die Extremisten in Frankreich? Oder müssen wir erstmal definieren, was Extremisten sind?
Naja, wir haben ja die Marine Le Pen, also praktisch schon viel früher als bei uns, die AfD im politischen System verankert, die in sich natürlich Hoffnung macht, dass ihre politische Bewegung, sie selbst kann ja erstmal nicht gewählt werden, weil sie aufgrund von Korruptionsverfahren nicht wählbar ist, aber dass ihre politische Kraft eventuell den Präsidenten stellt, den nächsten, das ist etwas, womit sie rechnet. Und das ist etwas, was uns einfach auch zeigt, wohin die ganzen Dinge sich entwickeln, wenn wir hier nicht vernünftig sind. Wenn wir nicht so vernünftig sind, wie wir es bisher waren. Das heißt, Deutschland hat vor dieser Blaupause dessen, was da passiert in Amerika und auch in Frankreich, eigentlich eine Chance im Inneren, sich zu mobilisieren und gegen die extremen Kräfte vorzugehen. Wir haben ja auch eine andere Situation am linken Flügel. Die Linke hat ja im Deutschen Bundestag wiederholt gezeigt, dass sie sehr wohl versteht, was die Uhr geschlagen hat und zum Beispiel bei der Wahl der Richter für das höchste Gericht in Deutschland mitgemacht hat, obwohl die CDU und ein Teil der CDU sie sehr schlecht behandelt. Das heißt also, wir haben hier durchaus noch eine Situation, wo wir von links weit bis weit in die Mitte rechts genug Kraft haben, um sozusagen die Abwehr von rechten Extremisten vor allem abzuwehren. Ob diese Kraft noch in Frankreich besteht, ja, angesichts dieser Krise kann man zweifeln. Hm. Denn der französische Präsident müsste eigentlich in der Situation nicht einen alten Freund, den Le Cornu, da wieder zum wiederholten Mal dahinsetzen, sondern er müsste jetzt eine Figur finden, die im anderen Bereichen der Konservativen, aber auch bei den Sozialisten durchaus Autorität hat. Das macht er nicht wie ein trotziges Kind. Das ist nicht gut.
Hm. Und wenn auch noch Frankreich kippt, ähnlich wie Italien, dann hat das natürlich auch Einfluss auf Europa und damit auch auf uns. Keine schöne Entwicklung.
Sehr direkt. Wir leben sehr stark von Europa, auch wenn es bei uns auch genug, jetzt sage ich mal ganz salopp, Dummköpfe gibt, die denken, das sei alles nur sozusagen ein Hirngespinst. Nein, wir leben wirtschaftlich. Unser Wohlstand hängt sehr stark davon ab, dass in Europa die Dinge funktionieren. Wir haben immer wieder das Geschimpfe auf Brüssel, was im Einzelfall sogar auch richtig sein kann. Aber der Umstand, dass wir von Portugal bis Schweden bis Finnland einen gemeinsamen Markt haben, in dem wir Deutschen unsere Waren gut positionieren können angesichts der Entwicklung in der Welt. Schauen Sie nach China, schauen Sie nach Amerika. Also hier noch einen Konflikt herbeizusehnen, in dem sozusagen mehr Nationalstaat, mehr Eigenwilligkeit und Eigensinn nach vorne geschoben werden, wäre für uns, ich muss sagen, einfach tödlich. Das heißt im Gegenteil, mehr Europa, mehr Koordination, mehr Koalition. Eine Stimme Europa wäre eigentlich die Antwort auf diese krisenhafte Welt.
Hm. Der Wohlstand im Süden dieses Landes basiert auf zwei Sachen, die Autoindustrie und auch die Zuwanderung in den 70ern, dass es genug Arbeitskräfte gab, also Zuwanderung, Autoindustrie. Das steht jetzt auf der Kippe, wenn der Transformationsprozess der Autobauer, der Autoindustrie nicht gelingt. Haben Sie das Gefühl, dass das gelingen könnte noch in Deutschland oder ist der Zug abgefahren, also der Autozug?
Naja, ich würde das nicht, sag ich mal, so fatalistisch sehen. Natürlich tritt vieles von dem ein, was so vor 15 Jahren gesagt worden ist. Wenn die Elektromobilität der Schwerpunkt wird, dann wird in der Autobranche deutlich weniger an Personal gebraucht. Das heißt, man ging damals auch von 50-60%, die noch gebraucht werden. Und das heißt, 40% der Zulieferer, der Produzenten werden einfach aufgrund der Konstruktion von Elektroautos, die vielleicht viel einfacher ist und nicht so viel Spezialisierung verlangt. Das ist etwas, was vorhergesehbar war. Und das jetzt passiert und dass man das sozusagen ganz unhistorisch sagt, ja, das ist jetzt über uns gekommen, weil dies oder jenes. Nein, das war abzusehen. Zweitens kann man natürlich diese Diskussion führen, ob man unbedingt einen Verbrennermotor noch braucht und die Verlängerung aller Fristen. Nur das interessiert unseren wichtigsten Märkte, die Chinesen und die Amerikaner, nicht. Das heißt, Deutschland lebt nicht davon, dass es sich selbst die Haare jeder ist ein Friseur und schneidet dem anderen die Haare und alle haben wir Wohlstand. Nein, wir verkaufen in die Welt hinein und wir müssen sehen, was auf diesen Märkten passiert. Und China hat mit der Umstellung auf das Elektroauto die Chance gesehen, bei dem Vergaser hätten sie nie und nimmer die Deutschen einholen können. Aber jetzt sind sie auf der Überholspur. Und das ist das, was bei uns sozusagen verschlafen worden ist und nicht verstanden worden ist. Und eigentlich ein sehr konsequentes Vorgehen in diesem Land. Eigentlich müsste in jeder Straße mehrere Säulen stehen, schon längst in Deutschland, denn die Deutschen waren auch immer berühmt in den letzten 200 Jahren, indem sie etwas gut organisieren konnten. Das ist uns auch abhanden gegangen. Das heißt, mitten in einer Situation, wo die Autos in der Krise stecken, hat man die Prämien für den Kauf von Elektroautos gestrichen und lauter anderen Unsinn gemacht. Ja, das heißt, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen eine Offensive machen. Ich hoffe, der Herr Merz ist in der Lage dazu.
Ach ja, gehen wir mal nach London. Waren Sie schon mal in London?
Ja, selbstverständlich. Ja. Ich war mal Gast Ihrer Majestät, die mich dann ein paar Tage da in London rumgeschickt hat.
Ja. Sind Ihnen da die vielen Kameras aufgefallen? Ganz London ist ja voll davon.
Ja, das stimmt. Man kontrolliert den öffentlichen Raum ganz anders, ja.
Ah, eigenartig. Hat das dann mehr Sicherheit gebracht? Denn das ist ja die große Frage. Bringen Kameras mehr Sicherheit oder verlagern sich die Probleme nur woanders hin? Das ist
die Frage, was man unter Sicherheit versteht. Ja, also wir drehen uns ja und schauen auf die andere Partnerstadt von London, die heißt Erfurt höchstwahrscheinlich, meinen Sie damit, wo auch jetzt diese Woche die Kameras scharf gestellt werden. Wir haben ja beide das Thema ja schon diskutiert vor 10 Jahren, wo ich gesagt habe, naja, es kann ja nicht vernünftig sein, dass in der sozusagen schönsten Stube der Stadt, damals waren es noch in erster Linie Alkoholiker, die ein großes Terrain besetzen und niemand wagt sich da irgendetwas zu tun. Natürlich schaffen Kameras erstmal a priori selbst keine Sicherheit, aber sie sorgen dafür, dass diejenigen, die sozusagen etwas, eine Straftat begehen wollen, vorsichtiger werden an diesem Platz. Und Erfurt ist ja eine überschaubar große Stadt. Das heißt also, wenn ich die eventuell aus der schönsten Gegend Erfurts verdränge, werden die versuchen, woanders Fuß zu fassen. Das muss man dann ganz klar mit Pressing begleiten, damit sozusagen die Lust vergeht, ähnliche Strukturen woanders aufzubauen. Das ist neben dem Einschalten der Kameras der nächste Schritt, der vielleicht in London auch manchmal schwerfällt. Aber wir wissen ja auch, Broken Windows Prinzip in New York, man hat schon zum Teil ganze Viertel, ganze Regionen doch durchaus befriedet und von der Kriminalität befreit, indem man sozusagen genau hingeschaut hat und nicht weggesehen hat.
Kommen wir zum Schluss noch zu einer guten Nachricht, die Sie hoffentlich für mich haben.
Ja, selbstverständlich. Wir hätten, also ich glaube auch schon, die Kameras sind eigentlich keine schlechte Nachricht. Wir haben die sehr, sehr gute Nachricht, dass die ersten Geiseln heute Morgen übergeben worden sind an das Rote Kreuz. Das heißt also, es gibt auch in der Welt immer auch gute Nachrichten. Ich fand aber jetzt letzte Woche doch den Umstand, dass ein Nobelpreis für Literatur vergeben worden ist an einen ungarischen Schriftsteller, Laszlo Krasznahorkai, der wiederum seinen letzten Roman in Thüringen spielen ließ. Herrscht 90769, also ich habe immer von dem Buch gehört, aber selber ist es noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe natürlich am Sonnabend sofort in den Buchläden hier nachgeschaut, aber so schnell schießen die Preußen nicht. Das heißt, es wird diese Woche höchstwahrscheinlich kommen. Aber dass das dann in einem fiktiven Ort, und der fiktive Ort heißt Volkala, an der Saale spielt und dort auch sozusagen die Situation in einer Kleinstadt in Ostdeutschland mit all den Verwerfungen, Neonazis, Träumen von der Zukunft und so weiter, dass er das hier angesiedelt hat, finde ich schon sehr bemerkenswert. Also wir sind auf diese Weise mit dem Nobelpreis der Literatur eng verbunden.
Jetzt haben Sie mir aber Lust gemacht, das Buch zu lesen. Interessant, gut.
Ja, wunderbar. Das Buch ist, ich habe immer abgelehnt, aber das ist wahrscheinlich, das werde ich überwinden müssen. Ich fand den Gedanken sehr manieriert, dass er sozusagen von der Seite 1, und das ist ein 400 Seiten dickes Buch mit durchaus, sagen wir, spannenden Wechseln, mit einem Neonazi-Boss, der gerne Bach hört, der dann aber auch umgebracht wird. Also es ist schon durchaus ein Plot wie in einem Krimi zum Teil, aber dass das Ganze aus einem einzigen Satz besteht. Das heißt also, es beginnt auf der ersten Seite oben und hört hinten Ende ohne Punkt, so viel ich weiß, auf. Das heißt, es fließt der Text ununterbrochen mit Kommata und eingeschobenen Sätzen. Das ist jetzt, sag ich mal, für einen jungen Schriftsteller der Expressionisten im beginnenden 20. Jahrhundert sicherlich eine gute Idee gewesen. Jetzt fand ich das ein bisschen so für einen erwachsenen Mann etwas, sag ich jetzt mal, zu verspielt. Aber insgesamt sagen alle Kritiker, die es gelesen haben, dass es funktioniert. Das heißt, dass wenn man die Scheu der ersten 10 Seiten überwunden hat, dass es einen dann richtig fesselt. Also insofern sage ich mal nur zugreifen, eigene Meinung bilden.
Ich muss Sie zum Schluss nochmal korrigieren, weil Sie gesagt haben, erwachsener Mann, das ist ja halt ein Widerspruch. Männer werden nie erwachsen. Nur mal so als...
Da kennen Sie zu wenig Autoren. Autoren sind schon gerne erwachsen. Also Thomas Mann war schon ziemlich erwachsen. Also und spielte das auch natürlich sehr gern. Ich will nur sagen, ja, der Mann ist also fast in meinem Alter, ich glaube auch Anfang 70. Aha. Also insofern sage ich mal, müsste man schon ein bisschen mehr Vernunft erwarten. Aber er sagt, er begründet das, und das kann ich jetzt wieder nachvollziehen, unsere Gedanken im Kopf haben ja auch kein kein Punkt. Es fließt ja ununterbrochen im Kopf etwas und so hat er sich diesen Roman vorgestellt. Also man muss höchstwahrscheinlich über diese kleine Marotte von ihm hinwegsehen.
Das werden wir tun. Ich bin gespannt. Herr Lochthofen, danke für den Literaturtipp. Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Das schauen wir uns mal an. Das Wetter heute sieht ja ein bisschen grau aus, aber vielleicht wird es ja noch ein bisschen besser. Ne?
Herzlichen Dank, Herr Lochthofen. Tschüss.